Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Ramona Westhof. Hi. Und jetzt geht's um eine Legende, die Sie wahrscheinlich gar nicht kennen, aber dafür mindestens einen seiner Slogans. David Kennedy hat mit seiner Werbefirma unter anderem die Kampagne Just Do It für Nike entwickelt. Und im ersten Spot dazu sieht man einen 80-Jährigen, der über die Golden Gate Bridge joggt.
People ask me how I keep my teeth from chattering in a winter time. I leave them in my locker.
Die Zähne klappern ihm also im Winter nicht, weil er die einfach zu Hause lässt in seinem Locker. Und dann erscheint auf dem Bildschirm dieser große Slogan Just Do It. Der Mann, der sich diese Kampagne und viele, viele andere ausgedacht hat in den 80ern, das ist David Kennedy und der ist jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben. Darüber spreche ich jetzt mit Bernhard Fischer-Appelt, selbst Gründer einer Werbeagentur. Fischer-Appelt nämlich. Hallo.
Hallo.
Herr Fischer-Appelt, wer war David Kennedy? Was macht ihn zu einer Werbelegende?
David Kennedy war eine Lichtgestalt. Er ist ja in den 80ern eingestiegen in die Werbung, hat das gleich geprägt, weil er so die Alltagskultur da reingebracht hat, das Normale, die Begeisterung, die darin liegt, in dem Alltagskonsum. Er hat die Turnschuhmarke Nike so groß gemacht, dass Joschka Fischer, der erste grüne Minister, sich im Parlament hat vereidigen lassen in so abgewetzten Nike-Turnschuhen. Und das zeigt, dass das eine ganze Generation auch geprägt hat.
Was zeichnet denn sonst seine Arbeit aus? Wir haben es ja gerade so ein bisschen angerissen. Was war denn außer dieser Alltagskultur so genial an Kampagnen wie Just Do It zum Beispiel, dieser großen Kampagne für Nike?
Also dazu muss man wissen, er kommt nicht aus New York, nicht aus den großen Zentren der USA, sondern aus Portland, Oregon. Das ist ganz oben im Nordwesten der USA, ist eine ganz bodenständige Hafenstadt. Dort ist auch Nike. Und dort hat er das gegründet. Er war selber Fliegenfischer und Ölbohrer und hat geschweißt und so. War also echt bodenständig. Und das, was diese Arbeiten so groß gemacht hat, ist, dass sie im Grunde immer den Zeitgeist vorweggenommen haben. Auch jetzt jüngst noch die Old Spice-Werbung mit einem farbigen da drin, der sozusagen sich über Düfte ganz ironisch mokiert hat. Das hat sozusagen die ganze Identitätsdiskussion im Grunde etwas vorweggenommen, 10 Jahre vorher. Und diese Mischung daraus, einmal den Zeitgeist zu treffen, aber dann auch vorwegzunehmen, was kommt, also was Frisches reinzubringen, was Modernes zu machen, was die Leute auch prägt und inspiriert in ihrem Konsum, in ihrem Alltagsverhalten. Das war im Grunde, hat seine Arbeit ausgezeichnet.
Und in den USA haben Kunst und Werbung ja auch ein bisschen anderes Verhältnis zueinander als hier. Das sieht man auch in Kennedys Werbespots immer wieder. Wir können dann mal einen anderen noch reinhören. Hier macht Lou Reed Werbung für einen Scooter.
Ja.
Don't settle for walking.
Don't settle for walking. Gebt euch nicht mit Laufen zufrieden, sagt Lou Reed hier. Lehnt er so lässig über einen Roller, auch noch neben einer Ampel, auf der dann Don't Walk steht. Und vorher sieht man so dokumentarische Aufnahmen aus der Großstadt. Ein Paar küsst sich, jemand spielt Saxophon. Das zeigt sich da auch in diesem Clip, diese Verbindung zwischen Kunst und Werbung in Kennedys Arbeit?
Ja, ich glaube, dass die Werbung, der Kommerz, stark inspiriert ist durch die Kunst, dass er sozusagen die Kunst als Quelle nutzt. Und der Konsum ist ja mehr so auf so einer Schaumkrone, die Schaumkrone der Welle. Und Kunst und Kultur sind im Prinzip die Sphären drumherum, die Horizonte, die die Gesellschaft hat im Grunde. Und die Werbung lässt sich aber dadurch stark inspirieren und greift das auf, diese Motive. Das hat man bei ihm auch gesehen in der Technik, wie Filme entstanden sind, wie die Kamera gehalten wurde, wie in diesem Wackelfilm, den er sehr früh entdeckt hat.
Dieses dokumentarische.
Genau, diese dokumentarische Sicht und nicht dieses hyperperfekte, geleckte, sondern das ist von denen ganz früh entdeckt worden und das ist richtig stilprägend gewesen. Das hat sich dann über Jahrzehnte durch die Werbung hindurchgezogen, was er gedacht und gemacht hat.
Jetzt haben wir ja ganz viel von alten Werbespots gesprochen, vor allem aus den 80ern. Wofür steht seine Agentur, wofür steht Wieden und Kennedy denn heute?
Auch immer noch für diese Narrative, die gesellschaftlichen Bezüge, die aber nicht so inhaltlich ausgedeutet sind, sondern als Erlebnis, als Pop-Erlebnis, als Musikerlebnis. Jüngst hat es da, also vor einigen Jahren, einen ganz großartigen Spot gegeben, der Mütter gewürdigt hat für Procter & Gamble. Auf eine ganz interessante Art und Weise. Das war zu einer Zeit, als eine große gesellschaftliche Diskussion da war über die Gleichberechtigung und die Würdigung von Müttern in dieser Rolle. Das ist denen wunderbar gelungen. Und eben das hat auch ganz kritische Punkte touchiert. Also dass einem das so gut gelingt, das ist schon großartig. Das liegt an dieser entspannten Art und Weise, damit umzugehen.
Die US-Werbelegende David Kennedy ist am Wochenende im Alter von 82 Jahren gestorben. Und gesprochen haben wir darüber, über Kennedys Ästhetik und seine Bedeutung für die Werbebranche, mit Bernhard Fischer-Appelt von der Werbeagentur Fischer-Appelt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wie Deutschland zur Heimat wurde, 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. So heißt ein Buch, das gerade im Korrektivverlag erschienen ist. Bisschen sperriger Titel, aber sehr schönes Buch. Das Buch versammelt Texte von Kindern ehemaliger sogenannter Gastarbeiter, die von ihrem Leben erzählen, aber auch eben davon, wie Deutschland für ihre Eltern zur Heimat geworden ist. Einer dieser Texte, der ist von Östen Terli, der ist Fernsehmeteorologe beim ZDF, macht also die Wettervorhersage zum Beispiel und ist auch immer wieder als Experte für Klimafragen zu sehen. Und seine Eltern haben als Gastarbeiter für Ford gearbeitet. Beides beschreibt Östen Terli in seinem Text und über beides habe ich mit ihm gesprochen. Sie schreiben in Ihrem Text aber Ihr Leben als Kind von Gastarbeitern. Ihre Eltern haben bei Ford gearbeitet, Sie zwischendurch als Schüler für einen Schülerjob auch. Wie haben Sie diese Zeit empfunden als Gastarbeiterkind?
Ja, das ist eigentlich ist das eher etwas Seltsames, weil eigentlich habe ich mich ja gar nicht als Gastarbeiterkind empfunden. Ich bin ja hier geboren und dachte eigentlich, man gehört da einfach so dazu. Aber natürlich waren das immer zwei Kulturen. Ich habe das halt meistens dann gemerkt, eigentlich, wenn wir in die Türkei gefahren sind, weil da war ich halt auch nicht dort quasi, ja, den Menschen, die dort leben, ähnlich, also von der Kultur, von der Denke und so weiter. Ich glaube, das erzählen viele sogenannte Gastarbeiter, die quasi fremd in der Fremde waren und fremd auch zu Hause. Und wo war nun wirklich zu Hause? Das war zeitweise war das schon unklar, ne? Also man musste sich da irgendwie dann auch irgendwie entscheiden. Was ist denn nun das Zuhause?
Aber war das nur kompliziert und irgendwie schwierig als Kind oder gab es da auch positive Aspekte, die Ihnen so eine Art Empowerment gegeben haben?
Ja, es wie immer gibt es die eine und die andere Seite. Es gab natürlich auch positive Erfahrungen, einfach mit zwei Kulturen aufzuwachsen. Man hat einen ganz anderen Einblick und das bereichert einfach in jeglicher Form. Aber natürlich auch negativ, vor allem wenn man dann in Deutschland ist und quasi nur der Gastarbeiter ist und oder Gastarbeiterkind und das halt auch zu spüren bekommt.
Es gibt ja neben dem Buch, in dem Ihr Text jetzt steht, noch so eine ganze Reihe an Projekten, die gerade so eine Archivierung versuchen, der in Anführungsstrichen Gastarbeitergeschichte, die da alte Filme und alte Musik zum Beispiel ausgraben, um eben an diese Geschichte zu erinnern und das kulturelle Leben. Halten Sie das für sinnvoll? Finden Sie sich da wieder an solchen Projekten? Also jetzt mal außer diesem Buch, wo Sie ja mitgearbeitet haben.
Ja, also das ist doch eine gute Sache, wenn man quasi das geschichtlich auch aufzeichnet, wie was haben die Menschen erlebt und wie haben sie hier gelebt? Ja, wie haben sie darüber gedacht? Also zum Beispiel hatten die meisten, zumindest in der türkischen Community, die Idee, wieder zurückzugehen. Ne? Es war immer so der Gedanke, ja, wir bleiben noch ein Jahr, wir bleiben noch zwei Jahre und so weiter. Und dann kommt ein Kind und dann blieben sie noch drei Jahre und dann kam noch ein Kind. Und je älter die Kinder wurden, desto länger wurde die Zeit und sie kehrten nicht zurück. Und das ist ganz vielen passiert, ne? Und dann haben sie sich damit arrangiert und irgendwann haben sie den deutschen Pass beantragt, haben ein Reihenhaus gekauft. Also ich kenne ganz viele, die ziemlich deutsch geworden sind.
Sie haben ja als Wetterredakteur im Fernsehen bei ProSiebenSat.1 angefangen, haben sich da so Entertainment-Formate ausgedacht wie das Motorradwetter oder das 365-Tage-Wetter.
Ja, genau.
Und dann sind Sie rüber zum sehr viel seriöseren ZDF. Gab es da sowas wie einen Kulturschock für Sie?
Nee, eigentlich nicht. Es ist natürlich, bei Wettercom war das, da konnte ich natürlich quasi alles Mögliche ausprobieren und die Vorgesetzten haben das auch mitgemacht. Es war halt auch ein anderes Medium. Man konnte halt ein Video produzieren und das halt auf schnell auf die Seite packen, sage ich mal. Das geht natürlich im ZDF nicht. Da sind die ganzen Abläufe komplexer und die Sendungen sind ja auch festgesetzt. Man kann da nicht unbedingt etwas Neues erfinden.
Und wahrscheinlich auch nicht überziehen, weil man gerne die nächsten
ist gar nicht gut.
Die nächsten 300 Tage wird auch noch erzählen. Eine Sache, die Sie im Buch schreiben, ist, als Sie beim ZDF angefangen haben, ist Ihnen, wie Sie sagen, einen Orkan an Diskriminierung erstmal entgegengekommen. Und Sie schreiben aber auch, ignorieren hat geholfen,
Das funktioniert aber doch nicht für alles. Braucht doch Leute, die sich aktiv einsetzen gegen Diskriminierung, oder?
Ja, Diskriminierung eigentlich von der Seite von Klimaleugnern hauptsächlich. Aber klar, auch rassistische Sprüche habe ich auch gehört.
Genau, also, dreifach schreiben sie. Ne? Einmal als genau. Öffentlich-rechtlicher Redakteur, ja. Rassistisch und dann auch noch, weil sie sich gegen Klimawandel eingesetzt haben.
Ganz genau, das Feindbild schlechthin quasi. Ne? gut, ich kann ja nichts dafür. Ich bin ja erstens Experte, ich bin Meteorologe, ich bin Wissenschaftler. Klar rede ich ja auch über Klimafakten. Das geht schon mal, da kann ich schon mal nicht viele ändern. Ich kann nicht daran ändern, dass ich einen türkischen Namen habe. Ja, und was war das dritte eigentlich?
Öffentlich-rechtlich.
Öffentlich-rechtlich, ja, da kann ich am wenigsten dran etwas ändern. Und öffentlich-rechtlich ist ein super System. Ja, die meisten verstehen es einfach nur nicht.
Aber ignorieren, das funktioniert nicht für alle, oder?
Nee.
Egal, welchen Aspekt man sich da jetzt raussucht, irgendwer muss
nein,
doch...
Nein, natürlich nicht. Man muss sich damit auseinandersetzen, persönlich damit auseinandersetzen, aber dann auch ganz schnell wegschieben, weil es gibt nun mal Millionen von Menschen, die halt uns zuschauen und nicht jedem kann man es recht machen. Und da sind natürlich auch Rechte oder Rechtskonservative, die quasi das nicht sehen und nicht hören wollen. Weder mich und erst recht nicht mich vor der Kamera mit Klimafakten. Das ist quasi anscheinend bei einigen Leuten die höchstmögliche Provokation. Aber das darf uns natürlich nicht daran hindern, Journalismus weiterhin so zu machen, wie er halt zu machen ist.
Die Bild-Zeitung unter anderem, die hat ja wegen ihrem Einsatz gegen den Klimawandel Einmischung in den Wahlkampf vorgeworfen und gesagt, sie vermischen da seriöse Wissenschaft mit Aktivismus. Ich nehme mal an, Sie sehen das anders, aber vielleicht mal so als Gradmesser. Wie viel Aktivismus oder wie viel Populismus verträgt denn das Wetter im Fernsehen oder wie viel braucht das sogar?
Puh, ja, also das wird ja immer wieder in diese Richtung geschoben, Aktivismus. Aber genau diese rechtskonservative Presse, die versucht quasi da Druck auszuüben. Und ganz interessanterweise ist der Bild-Zeitung das gerade dann aufgefallen, als quasi die Wahlen waren, beziehungsweise der Wahlkampf. Ne? Ist schon interessant. Also ich würde das eher umdrehen und sagen, die Springerpresse generell macht Wahlkampf, ja. Die haben sich massiv eingemischt, Diskreditierung ist ihr Geschäft, ja. Und dann versuchen sie natürlich auch noch hier Meteorologen zu diskreditieren, die seit Jahren im Prinzip über Klimafakten reden, da haben sie Carsten Schwanke und mich rausgesucht und dann quasi so einen Artikel konstruiert, alle möglichen Leute quasi aus anderen Zusammenhängen rausgerissen und reingesetzt und versucht, uns quasi zu diskreditieren. Aber letztendlich kann es ihnen nicht gelingen, weil wir sind Wissenschaftler, wir reden über Fakten, über Klimafakten. Das hat nichts mit Aktivismus zu tun. Aktivismus, das würde ich genau umdrehen, die machen Aktivismus, beziehungsweise, das ist eigentlich Kampagnenjournalismus, obwohl ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich Journalismus ist. Also ich muss sagen, das ist im Prinzip das, was die anderen vorwerfen, machen sie selber und das auch noch unter so moralischen Deckmantel, das ist so billig und so durchschaubar.
Und am Ende von Ihrem Text, da steht noch nie stand die Menschheit vor einer so epochalen Veränderung. Eine neue Zeit bricht an, eine Aufbruchsstimmung, wie ich sie noch nie gespürt habe. Wie schaffen Sie das bei all Ihrem Expertenwissen zum Klimawandel weiterhin so optimistisch zu bleiben?
Das sind phasenweise, bin ich optimistisch, ansonsten bin ich eigentlich realistisch und dann sehe ich das gar nicht so positiv. Als ich den Text geschrieben habe, war es tatsächlich so ein Moment, wo quasi ich das Gefühl hatte, es tut sich tatsächlich was in der Gesellschaft. Das hat sich ja nach der Wahl jetzt schon wieder geändert und bin gespannt, wie das weiterläuft. Aber wir leben in einer Zeit, die es epochal so eine rasante Veränderung hat es in den letzten 10.000 Jahren nicht gegeben und vermutlich auch vorher nicht. Was es vermutlich aus den wissenschaftlichen Daten herausgeleitet ist, dass nicht zu erwarten, dass der Anstieg der Temperatur so rasant war. Und das ist ganz klar auf unsere Aktivität auf diesem Planeten zurückzuführen. Wir leben im Anthropozän und in dieser Epoche verändern wir den Planeten immer weiter und das zu unserem Nachteil. Das wird nicht lange gut gehen, das geht ja jetzt schon nicht gut, aber irgendwann kippt das und das ist auch keine Panikmache oder Angstmache, wie auch die Gegner, die den Klimaschutz quasi ausbremsen, immer wieder aufbringen. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was die Wissenschaft weiß und das ist das, was wir wissen, wenn wir einfach rausgucken.
Das heißt, Optimismus manchmal, aber in Wellen.
Ja, genau. In Wellen, das ist gut zusammengefasst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Gesellschaft ein bisschen weiterkommt und dann gibt es unglaubliche Dämpfer. Aber unterm Strich ist alles, was wir machen, viel zu wenig. Und das Pariser Abkommen zum Beispiel ist ja auch ein politischer Kompromiss. Hm. Eigentlich, wenn man rausschaut und sieht, wie viel Zerstörung jetzt schon ist, dürfte es ja überhaupt gar nicht mehr wärmer werden, geschweige denn 1,5 oder 2 Grad. Es ist allerhöchste Zeit, aber ich höre mich auch immer diese Worte wiederholen. Und ich denke mir auch, wie oft muss man es noch sagen?
Ja. Özden Terli, Fernsehmeteorologe beim ZDF, über den manchmal ganz schön frustrierenden Kampf gegen den Klimawandel und über seine Rolle als Kind ehemaliger sogenannter Gastarbeiter. Das Buch, für das er über beides zusammen einen Text geschrieben hat, das heißt, wie Deutschland zur Heimat wurde, 60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen, ist im Korrektivverlag erschienen, herausgegeben von Özcan Mutlu und es kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von Rade Janjuszewicz.
Die USA haben tausende gestohlene Ausgrabungsstücke an den Irak zurückgegeben. 2003 waren nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein zehntausende Artefakte von Plünderern aus irakischen Museen gestohlen worden. Viele davon wurden aus dem Land geschmuggelt und landeten durch Umwege in den USA. Unter den zurückgegebenen Stücken befindet sich auch eine berühmte Keilschrifttafel mit dem Gilgamesch-Epos, einem der ältesten Stücke Literatur in der Menschheitsgeschichte. Noch werden aber tausende weitere Artefakte vermisst. Der irakische Archäologe Leif Majid Hussein.
Manche Artefakte tauchen in Auktionshäusern auf und werden dort zum Verkauf angeboten. Sowohl Interpol als auch die irakischen Behörden beobachten das. Es gibt insgesamt eine gute Zusammenarbeit der internationalen Staatengemeinschaft, damit diese Artefakte in den Irak zurückgeholt werden können.
2018 hatte Großbritannien bereits antike Funde an den Irak zurückgegeben. Nigeria und Deutschland haben unterdessen eine Absichtserklärung unterzeichnet, die die Rückgabe von mehr als 1000 aus dem ehemaligen Königreich Benin geraubter Bronzen an Nigeria vorsieht. Das teilte der nigerianische Informations- und Kulturminister Alhaji Lai Mohammed mit. Der Erklärung soll ein Abkommen zwischen beiden Ländern im Dezember folgen. Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in zahlreichen deutschen Museen zu finden. Allein das Ethnologische Museum in Berlin verfügt über etwa 400 Exemplare. Die Donaueschinger Musiktage feiern mit der diesjährigen Ausgabe ihr 100-jähriges Bestehen. Von heute bis Sonntag werden 27 Uraufführungen, eine Ausstellung und 8 Klanginstallationen gezeigt. Nur wenige Veranstaltungen würden nicht gestreamt, teilte der veranstaltende Südwestrundfunk mit. Ein Festakt zum Jubiläum eröffnet heute Nachmittag das Festival, bei dem es unter anderem neue Werke von Stefan Prinz, Rebecca Saunders und Francesco Filidei zu hören gibt. Ein musikalischer Höhepunkt wird mit der Landschaftskomposition Donaurauschen von Daniel Ott und Enrico Stolzenberg erwartet. Dabei soll ganz Donaueschingen von lokalen Musikgruppen und Kapellen aus den Anrainerländern der Donau zum Klingen gebracht werden. Ein Team des Rechercheverbands Forbidden Stories ist für seine Enthüllungen über den Einsatz der Späh-Software Pegasus mit dem Daphne Caruana Galizia-Preis ausgezeichnet worden. Die Software des israelischen Unternehmens NSO Group wurde benutzt, um mindestens 180 Journalisten, Gewerkschafter und Menschenrechtsaktivisten aus allen Teilen der Welt auszuspionieren. Für das Konsortium nahmen Sandrine Rigaud und Laurent Richard die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung des Europäischen Parlaments in Brüssel entgegen. Der Preis erinnert an die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia, die im Zusammenhang mit ihrer Korruptionsberichterstattung 2017 durch eine Autobombe getötet wurde. Die Auszeichnung wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben.
2016 hat die Schauspielerin Maria Furtwängler die Malisa-Stiftung gegründet, gemeinsam mit ihrer Tochter. Und im gleichen Jahr hat die Stiftung mit der Uni Rostock untersucht, wie die Geschlechterverteilung im deutschen Film und Fernsehen aussieht. Hat damals einige überrascht. Männer kommen überproportional häufig zu Wort, sind häufiger zu sehen, sind viel häufiger Experten. Also kurz, deutsche Film- und Fernsehproduktionen haben ein Repräsentationsproblem. Jetzt gibt es eine Nachfolgestudie, bei der zum Beispiel auch die Repräsentanz von Menschen mit Migrationsgeschichte oder queeren Menschen untersucht würde. Und was soll ich sagen? Könnte besser aussehen. Und auch für die Frauen hat sich nicht so viel getan. Christian Berndt hat sich das für uns genauer angeguckt.
Es gibt noch einigen Nachholbedarf. Vor allem in Informationsformaten sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert. Aber im fiktionalen Bereich hat sich etwas getan. In Spielfilmen und Serien sind die Hauptfiguren inzwischen fast zur Hälfte weiblich.
Es ist auf jeden Fall gut, wenn sich der Anteil der weiblichen Figuren erhöht. Aber das lässt sich nicht abkoppeln von Fragen der Rollen, der Stereotypen.
Die Medienwissenschaftlerin Katrin Peters an der Berliner Universität der Künste beurteilt die Ergebnisse der Studie teilweise positiv, sagt aber auch, es kommt auch darauf an, wie Frauen im Fernsehen dargestellt werden.
Wenn jetzt so Hetero-Kitsch, der immer Frauen zeigt, die vor allem um Liebe ringen und in Partnerschaften ihre wichtigste Lebensform finden oder so, hat man sozusagen für das feministische Projekt letztlich nichts gewonnen.
Wobei es, meint Peters, gar nicht darum gehen muss, das vielbeschworene Ideal der emanzipierten, starken Frau darzustellen.
Die feministische Filmforschung hat ja recht früh darauf hingewiesen, dass allein schon, dass Frauen in bestimmten Lebensräumen gezeigt werden und in den Mittelpunkt rücken, also Hausfrauen oder so, dass darin auch was liegen kann, was eine Form der Ermächtigung sein kann.
Aber der Fortschritt beim Anteil weiblicher TV-Hauptrollen gilt nicht für alle Altersgruppen. Bei den über 60-Jährigen etwa gibt es doppelt so viele Männer- wie Frauenfiguren. Die Darstellung von Alter im Fernsehen entspricht eh nicht mehr der gesellschaftlichen Realität, meint Silke Burmester, die das Online-Magazin Palais Flux für Frauen ab 47 gegründet und die Präsentation der Studie aufmerksam verfolgt hat.
Wir haben momentan noch ein sehr konservatives Bild von Alter, das geprägt ist durch die Menschen, die vor uns alt waren. Ältere Menschen, die ganz normal leben, die feiern und Sex haben, das wird ja überhaupt nicht abgebildet, sondern es wird immer davon ausgegangen, dass mit den zunehmenden Jahren sich sozusagen auch die Lebendigkeit ausschleicht. Also das ist eben etwas, was überhaupt nicht stimmt.
Eine noch viel gravierendere Unterrepräsentanz gibt es bei der sexuellen Orientierung. Nur 2% der TV-Hauptfiguren sind als homo- bzw. bisexuell lesbar. Doch der Schauspieler Patrick Güldenberg, der beteiligt war an der Act-Out-Aktion, mit der sich Menschen aus der deutschen Schauspielbranche dieses Jahr öffentlich als schwul, lesbisch oder trans geoutet haben, sieht trotzdem eine positive Entwicklung bei queeren Filmcharakteren.
2% klingt natürlich wirklich erstmal sehr wenig. Aber was ich total positiv finde, ist, dass die Figuren immer mehr aus der Sidekick-Ecke und vor allem auch aus der Ecke, wo sie lächerlich gemacht werden, herauskommen. Das hat sich sehr geändert.
Die Act-Out-Aktion, meint Güldenberg, hat beruflich bei ihm nichts verändert, außer dass er mehr Angebote für homosexuelle Rollen bekommen hat.
Ich fand die Vielschichtigkeit der Rollen sehr gut und ich finde, solange es sich die Waage hält und ich eben auch vielschichtige heterosexuelle Rollen weiterspiele, ist das für mich eigentlich begrüßenswert.
Was vor 20 Jahren, als Güldenberg in der Branche zu arbeiten begann, für ihn nicht möglich gewesen wäre.
Es war tatsächlich auch damals so, dass immer völlig klar war, dass man sich auf gar keinen Fall outen sollte und dass man wirklich alles versucht, um zu vermeiden, dass in der Branche irgendwie bekannt wird.
Auch auf die Sichtbarkeit von Menschen mit Migrationshintergrund und People of Color im Fernsehen schaut die Studie. Und hier gibt es ein großes Missverhältnis. Menschen mit Migrationshintergrund machen 26% der Bevölkerung aus, aber nur 11% der Fernsehfiguren. Ähnlich sieht es bei People of Color aus. Auch ihr Bevölkerungsanteil ist doppelt so hoch wie ihre TV-Präsenz. Schauspieler Benito Bause, dessen Mutter aus Tansania stammt, vermisst im deutschen Fernsehen vor allem komplexe schwarze Figuren.
Selbst wenn die jetzt gerade schwarz sein total in ist, man sieht einen Haufen schwarze Models, man sieht sie in Werbung, man sieht sie halt auch in Rollen. Aber trotzdem sind sie häufig nicht komplex erzählt, sondern dass man einfach nur denkt, wir sind divers und deswegen stellen wir hier den schwarzen Doktor ganz nach vorne.
Benito Bause hat als Hauptfigur in All You Need, der ersten deutschen Fernsehserie mit ausschließlich schwulen Hauptfiguren, für Furore gesorgt. Aber der junge Schauspieler kennt die Situation, dass man als Schwarzer oft sehr eingeschränkte Rollenangebote bekommt, etwa als Flüchtling.
Figuren, die quasi ein ganzes Drehbuch durch nur schweigen, traurig gucken und dann am Ende wieder zurückreisen oder sowas.
Die Hauptrolle in All You Need bekam Bause auch wegen seiner Hautfarbe, aber das hat ihn nicht gestört.
Weil das ja auch wieder eine totale Ausnahme ist, dass ein Regisseur eine Serie schreibt und da von Anfang an eine schwarze Figur im Kopf hat. Das finde ich ja leider revolutionär in Deutschland.
Bause meint, solange die Entscheidungsgremien nicht divers sind, ändert sich auch wenig. Und das zeigt auch die Studie. Die gesellschaftliche Realität ist dort, wo über Themen und Personen in Film und Fernsehen entschieden wird, bisher nur eingeschränkt angekommen.
Die Köpi in Berlin, das ist ein linkes Hausprojekt und ein Kulturzentrum. Es gibt einen Wagenplatz, ein kleines, sehr gemütliches Kino zum Beispiel, auch immer wieder Partys und politische Veranstaltungen. Und für die Wohnungen in der Köpi gibt es mittlerweile auch Mietverträge, aber nicht für den Wagenplatz. Der soll morgen jetzt geräumt werden. Seit Wochen gibt es dagegen Proteste. Die BewohnerInnen haben auch versucht, juristisch gegen die Räumung vorzugehen. Vergeblich, morgen also die Räumung. Und das bespreche ich jetzt mit Fricke Over, der früher für die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus war und vor allem ehemaliger Hausbesetzer ist. Hallo Herr Over.
Ja, guten Tag.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das alles hören, dass der Köpi-Wagenplatz jetzt geräumt wird?
Naja, es ist wieder ein Freiraum weniger, den es in Berlin geben wird. Das ist tragisch, das ist aus meiner Sicht auch politisch dumm und es wird sicher auch Druck erzeugen.
Erinnern Sie sich noch an die Anfänge in der Köpenicker Straße? Also wie war Anfang der 90er, als es alles angefangen hat, wie war da der Spirit und was hat sich vielleicht auch verändert seitdem?
Naja, Anfang der 90er gab es ja den Wagenplatz noch nicht. Da ist ja damals erstmal nur das Haus besetzt worden und es war ein Ort, der sehr stark mit Kultur verbunden war. Dann fanden eben viele Konzerte statt. Das Kino gab es auch damals schon. Und es war eben, prangt ja auch groß drauf, sozusagen die Schnittstelle zwischen Ost und West, an der die Köpi besetzt ist und die auch dort gelebt wurde.
Genau, deswegen auch Anfang der 90er dieser besondere Ort, ne?
Ja.
Für viele Menschen mit Mietverträgen oder sogar mit Wohneigentum ist der Fall irgendwie klar, da besetzen Menschen Wohnraum, der ihnen nicht gehört. Das ist illegal. Was sagen Sie solchen Leuten?
Also als erstes sage ich denen mal, dass im Grundgesetz Eigentum verpflichtet. Und wer sein Eigentum leer stehen lässt, der kommt seiner Pflicht nicht nach. So, also von daher Wohnraum, der leer steht, nicht um in 3 Monaten oder in 4 Wochen saniert zu werden, sondern um damit zu spekulieren. Wenn der besetzt wird, dann ist das auf alle Fälle sehr legitim. Das sage ich diesen Menschen. Und es betrifft natürlich auch die Mieterinnen und Mieter dieser Stadt. Wenn um Freiräume gekämpft wird, hat das natürlich auch etwas damit zu tun, Spekulation zu begrenzen, was wiederum auch was mit den Mietpreisen in dieser Stadt zu tun hat.
Die Hausbesetzungen, die haben ja mitunter auch historischen Wohnbestand gerettet in den letzten Jahrzehnten. Der jetzt teuer vermietet wird, das ist auch irgendwie ironisch, oder?
Ja, das ist schon ein bisschen skurril. Also die Aufwertung des Friedrichshains, die haben wir Hausbesetzer damals in den 90er Jahren erst organisiert. Und viele Immobilienbesitzer profitieren heute davon. Das ist natürlich schon auch unschöne Nebenerscheinungen, aber es hat eben auch dazu geführt, Freiräume zu erhalten. Viele Hausprojekte sind vertraglich gesichert und bieten die Möglichkeit, eben auch andere Wohnformen zu leben. Also eben nicht den Einzelmietvertrag, die Zwei-Zimmer-Wohnung, sondern wenn man in einem ganzen Haus zusammenlebt mit Gleichgesinnten, wenn man sich Küchen teilt, ist das natürlich auch eine ganz andere Form des kollektiven Lebens. Um die geht es an dieser Stelle, glaube ich, auch ganz stark.
Genau, das ist ein gutes Stichwort. Es geht ja nicht nur um bezahlbaren Wohnraum oder Wohnraum überhaupt, sondern es geht auch um diese kulturelle Komponente, die besetzte Häuser oder ehemalige besetzte Häuser haben. Was können die noch bieten, außer diesem Kollektiven? Was können die vielleicht kulturell bieten?
Na, die sind immer wichtige Orte der kulturellen Entwicklung gewesen. Zum Beispiel ist Kurt Krömer zuerst in der Jessi aufgetreten, bevor er im Fernsehen gelandet ist. Und dafür gibt es viele Beispiele. Es waren halt immer Orte der experimentellen Kultur, die in den besetzten Häusern möglich waren, dadurch, dass Kollektive in kollektiver Selbstausbeutung Räume geschaffen haben, Orte geschaffen haben, an denen Kultur gelebt werden konnte.
Jetzt ist ja Berlin rot-rot-grün regiert. Warum lässt eigentlich genau dieser Senat jetzt räumen, statt wie früher Wege zu suchen, wie man vermitteln kann?
Naja, man hat wohl schon nach Wegen gesucht, zu vermitteln. Dass man das nicht geschafft hat, ist jetzt kein Erfolg rot-rot-grüner Politik. Enteignung ist schwierig, wie man ja jetzt bei den großen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin sieht, wo dieser Weg ja gegangen wird. Das wäre jetzt bei so einem Platz schwer zu erklären gewesen. Hier ist natürlich der Senat auf das Goodwill des Eigentümers angewiesen an dieser Stelle. Der derzeitige Eigentümer hat ja ein besetztes Objekt gekauft damals. So war sich also dessen bewusst und will hier seinen Profit draus machen und war von daher nicht bereit, zu einer vernünftigen Lösung für den Wagenplatz zu kommen.
Jetzt ist der Köpi-Wagenplatz ja nicht der erste besetzte Raum, der in den letzten Monaten und Jahren geräumt wird. Gibt es noch eine Zukunft für Hausbesetzung oder ist die Zeit einfach langsam vorbei?
Nein, das sind, glaube ich, immer so Wellen, in denen das kommt. Also in den 80er Jahren in West-Berlin gab es großen spekulativen Leerstand, der besetzt worden ist. Die Eigentümer hofften, dass ihnen die Häuser für viel Geld vom Senat beziehungsweise vom Bund für Autobahnbau und andere Projekte abgekauft werden. Dagegen hat man sich mit Besetzung gewehrt und sehr erfolgreich viele Häuser erhalten. In den 90er Jahren gab es großen Leerstand in Ost-Berlin und dort hat ja auch die Besetzung 1990 stattgefunden und zwar verhältnismäßig einfach dort auch Freiräume dauerhaft zu sichern. Klar, andere sind geräumt worden, wie wir damals in der Mainzer Straße, aber es gibt eben auch immer noch etwa 100 Häuserprojekte, die erhalten sind. Und ich sage mal, wenn eine entsprechende Situation entsteht, also zum einen der Mangel an Wohnraum, hohe Mietpreise und dann spekulativer Leerstand dazu kommt, dann wird es auch wieder zu mehr Hausbesetzungen kommen. Im Moment gibt es nicht so viel Leerstand, den man besetzen kann und es gibt eine ganz klare Linie, sofort dagegen vorzugehen. Persönlich halte ich das für falsch. Ich denke, man sollte hier den Eigentümern auch von der Seite der Politik deutlich mehr Druck machen. Aber in einer entsprechenden gesellschaftlichen Situation wird auch Besetzung wieder ein Thema sein.
Der Köpi-Wagenplatz in Berlin soll morgen geräumt werden. Über den kulturellen Wert von besetzten Häusern und auch ehemaligen besetzten Häusern habe ich mit Freke Over gesprochen, linken Politiker und in den 90er Jahren früher selbst Hausbesetzer. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Tschüss.